HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und jetzt nicht mehr alleine im Studio. Freue mich, dass Klaus Hofmeister bei uns zu Gast ist. Ja, nach dem Dienst ist vor dem Dienst. Schön, dass du kurz die Station gewechselt hast. Wir wollen über das Thema Fasten sprechen. Du kommst ja aus der Kirchenredaktion und wir haben es eben schon gesagt. Kreppel sind weg aus den Bäckertheken. Faschingskostüme liegen wahrscheinlich ganz unten wieder in der Kiste im Keller. Aber wenn die Faschingszeit rum ist, ist ja eigentlich auch damit die Zeit von Genuss, von Rausch vorbei. Ist Fasten religiös? Hat das einen religiösen Ursprung?
Auf jeden Fall, ja. Und man muss auch sagen, zuerst war das Fasten, dann war die Fastnacht und Karneval sozusagen. Es ist die Vorbereitung auf das wichtigste Fest im Christentum, Ostern. Und es hat einen, wenn man so will, historischen Ursprung. Jesus hat gefastet. Er ist 40 Tage in die Wüste gegangen, bevor er öffentlich sich geäußert hat, bevor er öffentlich gewirkt hat. Das ist ja irgendwie sozusagen nicht untypisch, auch für die großen religiösen Figuren. Bei Buddha ist es so, dass der 40 Tage meditiert hat, bevor er dann die Erleuchtung unterm Bodhi-Baum hatte. Also offenbar ist das bei diesen großen religiösen Gestalten so, dass diese Zahl 40 zumindest mal eine Rolle steht als Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit Gott, auch im Fasten eben, und sozusagen einmal auszubrechen aus dem Trott, aus dem Alltag und sich in so eine Klärungssituation zu begeben.
Also da würde ich nämlich ganz gerne nochmal nachhaken. Das heißt, Fasten ist eben ein begrenzter Zeitraum und es ist tatsächlich eine Zäsur im normalen Allerlei. Mit welcher Wirkung im besten Fall bleiben wir bei den Christen?
Ja, ich würde sagen, einerseits setzt du dich ja so ein bisschen mal einer anderen Situation aus. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, weil das eben etwa 20% der Bevölkerung betrifft. Laut dpa machen eben 20% zum Beispiel Süßigkeitenfasten, verzichten auf Alkohol in dieser Zeit. Das ist natürlich eine Selbstbegegnung. Du nimmst plötzlich wahr, wann hast du eigentlich Lust auf Süßigkeiten? Ja, du bekommst einen Kontakt zu deinen Emotionen, das, was eben vielleicht mal sehr schnell überdeckt wird, wenn du eben zur Taribo-Tüte greifst. Die Firma durfte ich, glaube ich, gar nicht nennen.
Es gibt noch viele andere, zu denen wir auch greifen können.
Aber kurz und gut, du begegnest dir selber, du weißt sozusagen, was ist mein normales Emotionsmanagement in der Zeit. Und wenn du das mal aufhörst, dann kommst du ja auch zu der Frage, warum ist das jetzt so, wie fühle ich mich, was ist eigentlich bei mir, wie frei bin ich, auch auf was zu verzichten. Es ist irgendwie auch so ein Test auf meine Freiheit, ne? Und das einfach mal zu machen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich im klassischen Religiösen einfach auch eine Frage der Besinnung, wovon lebst du, was ist dir wichtig, was ist deine Basis, wohin orientierst du dich? Deshalb diese 40 Tage vor Ostern, die Orientierung auf dieses zentrale Fest, auf das zentrale Geschehen des Christentums. Also so eine Unterbrechung, und das ist ja sozusagen so eine zentrale religiöse Kategorie, dass man einfach den Trott, den Lauf der Dinge unterbricht, aussteigt, in welcher Art auch immer, eben durch Fasten oder aber auch durch Stille oder durch Gottesdienste, und ein bisschen Klarheit findet über sich selbst.
Und das ist eben auch ganz individuell für Christen, weil ich meine, als Jesus in der Wüste war, gab es ja noch keine Tüten mit Süßigkeiten, in die er dann hineingreifen konnte. Es ist ja eher als spirituelle Reise gedacht. Mhm. Gibt es für Christen eine, darf ich es mal so nennen, eine Vorgabe, was du zu fühlen hast oder welches Ergebnis nach 40 Tagen Ostern dann vorhanden sein soll? Oder ist das ganz individuell?
Also das Fest Ostern ist natürlich sozusagen die Grundaussage, die, wenn du daran glauben kannst, im Grunde dein Leben prägen kann. Das heißt also, das Leben ist stärker als der Tod. Du brauchst keine Angst haben vorm Ende, sozusagen hinterm Horizont geht's weiter, um es mal so zu sagen. Das ist sozusagen die religiöse Dimension
des Ganzen.
Mit Udo Lindenberg zu sprechen. Das ist die religiöse Dimension. Aber früher gab es sehr große und sehr starke Vorgaben. Da waren eben Fastenregeln da, was man tun darf, was man nicht tun darf. Man darf kein Fleisch essen. Im Mittelalter war es sogar so, dass man auf Milchprodukte und auf Eier verzichtet hat. Also da war so ein bisschen auch diese asketische Vorstellung im Grunde, alles, was so das Weibliche ist, Laktizinien, also Milch, Käse, Butter und so weiter, auch die Eier, da merkt man, dass diese ganze Fastentradition in der Kirche sehr stark von den Mönchen geprägt ist. Die hatten einen ganz asketischen Einschlag. Und davon muss man sich vielleicht auch wieder ein bisschen befreien. Ne? Dass die katholische Kirche sagt zum Beispiel heute nicht mehr, darfst kein Fleisch essen, sondern die sagen nur, im Grunde Aschermittwoch und Karfreitag, das sind die beiden gebotenen Fasttage, wo man sagt, sättige dich vielleicht nur einmal am Tag. Ansonsten soll jeder, den Punkt finden, der für ihn wichtig ist, der ihn weiterbringt, und wo er hängt.
Das passt ja im Grunde zu einer individualisierten Gesellschaft. Das heißt, wir können das alle selber wählen. Das machen wir heute auch in dieser Sendung mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, die wir setzen. Dann würde ich gleich ganz gerne mit dir, lieber Klaus, noch besprechen. Die Kirchen, die katholischen und die evangelischen, haben ja für die Fastenzeit ein Motto. Mhm. Das würde ich gerne noch mit dir besprechen. Und wir schauen mal, wie es in den anderen Religionen aussieht mit dem Fasten. Schön, dass du heute unser Gast des Tages bist. Nicht so schnell heißt es jetzt von Max Giesinger, denn 40 Tage können ja ganz schön lang sein. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich, dass Klaus Hofmeister aus der Kirchenredaktion heute mein Gast des Tages ist. Zumindest jetzt noch für die nächsten Minuten, dann haben wir noch weitere, lieber Klaus. Und wir haben ja heute eine Spezialsendung zum Thema Fasten. Karneval, Fasching ist vorbei und es beginnt für viele, nicht nur in unserem Bundesland, Land auf Land ab, die Fastenzeit bis Ostern. Und wir haben jetzt mal angefangen und einen Blick geworfen auf das Christentum. Und die evangelische und die katholische Kirche hat ja ein Motto für diese Fastenzeit. Wie ist das denn in diesem Jahr 2018?
Ja, es gibt für die evangelische Fastenaktion dieses Motto, zeig dich, 7 Wochen ohne Kneifen. Und die sprechen das immer.
Entschuldigung, aber da denkt man natürlich sofort, muss ich an meine kleinen Nichten denken, die auch andauernd kneifen, da würde ich sagen, 7 Wochen ohne Kneifen hier.
Ganz genau. Und das Kneifen meinst du? Ja. Die meinen natürlich das andere Kneifen.
Natürlich.
Also im Grunde zeig dich ja, zeig, leb ohne Visier, bring dich ein und da geht es natürlich um die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Mhm. Das wollen die so ein bisschen einüben, einfach Mut haben, sich was trauen, sich nicht zurückziehen, sich einfach nicht den Gang der Dinge überlassen. Also die haben ja so einen Fokus auf dieses geistige Fasten. Die sagen, das Körperliche, ja, das kann man auch machen irgendwie, aber letztlich geht es ja doch darum, einen Perspektivwechsel irgendwie hinzukriegen. Und das ist denen wichtig jedes Jahr. Und die haben da so einen großen Fastenkalender und den haben jetzt inzwischen über 3 Millionen Leute zu Hause
hängen.
Das
ist viel.
Ja, die erreichen damit doch ziemlich viele Leute auch.
Und bei den Katholiken?
Da gibt es kein Motto. Da gibt es kein Motto. Nee, die machen
da
das
gibt's
einfach
nur durchhalten.
Genau, jedes Jahr.
Ja, es ist ja eine biblische Inspiration gewesen, durch bewussten Verzicht eben Gott näher zu sein. Das hast du uns ja gerade noch mal gesagt. Ein bisschen den Rhythmus durchbrechen und zu sagen, wo habe ich eigentlich Verlangen, worauf kann ich verzichten, was sind die Ursachen vielleicht auch und am besten Fall dann eben mit der Reise, auf jeden Fall für gläubige Menschen, Gott da näher zu sein. Es gibt aber die Fastentradition in allen Religionen, also bei den Muslimen, das wissen wir ja, das weiß ich von muslimischen Freunden, die müssen ja im Ramadan, wenn sie es denn wollen, auch ganz schön lange durchhalten, ja?
Ja, das ist so die härteste Variante. Die haben ja im Ramadan wirklich 4 Wochen von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang Verzicht auf Essen, auf Trinken, auf Sex. Das kann im Juni mal ziemlich mühsam werden, also gerade in den langen Tagen dann. Und im Grunde machen sie es, weil Mohammed gefastet hat und weil es im Koran steht, mit dem Zitat, damit ihr vielleicht gottesfürchtig werdet, so heißt das Zitat.
Wie lange ist die Fastenzeit, Ramadan?
Das sind 4 Wochen, ja. Das ist, das geht so durchs Jahr, in der 9. Monat des islamischen Kalenders. Und die haben das äußere Fasten, was schon mal ziemlich hart ist, aber auch dieses innere Fasten, also achte darauf, dich von Sünde frei zu halten, nichts Verwerfliches bewusst anzuschauen, nichts Schlechtes zu reden, auf nichts Böses zu hören. Und es ist im Grunde der Beweis, dass man Gottes Gebot höher stellt als alles andere, dass man eben auch so eine harte Fastenpraxis auf sich nimmt. Und ich meine, wenn du mit Muslimen sprichst, dieses Fastenbrechen abends und auch dieses Gefühl, mit 100 Millionen Menschen das zu machen, das ist ein unglaublicher Identifikationspunkt für die Muslime und ein unheimliches Gemeinschaftserleben.
Ich freue mich an Yom Kippur immer schon, dem jüdischen Versöhnungstag. Das ist ja eigentlich unser strengster Fastentag.
Wie geht das?
Ja, ein Tag. Das
ein
geht
Tag.
Eigentlich. Das ist nicht ganz so hart.
Und das
aber
heißt,
dann freue ich
mich.
Nichts essen, nichts trinken. Es gibt natürlich eben auch nochmal Verzicht auf, einige waschen sich nicht, kein Schmuck tragen, keine Lederschuhe, keine Sexualität. Aber ich freue mich dann immer schon, wenn man dann dieses Fastenbrechen am Abend hat. Mhm. Es ist ein unglaubliches Gemeinschaftserlebnis. Es gibt dann eben auch diese 7 Tage vor Pesach. Da verzichten ja auch eben viele Juden auf gesäuerte Speisen und am Abend vor Pesach essen und trinken eben viele Erstgeborene überhaupt nicht. Und damit dankt man eben Gott nochmal dafür, dass man eben nicht getötet wurde, wie vor mehr als tausenden von Jahren die Erstgeborenen in Ägypten.
Es ist einfach auch typisch jetzt für Christentum, für Judentum. Man macht es zusammen, auch für den Islam. Das heißt, es ist auch ein Gemeinschaftserlebnis. Es bindet auch zusammen. Man highlightet damit sozusagen auch große Ereignisse in der eigenen Glaubensgeschichte. Das ist übrigens ein Unterschied zum Buddhismus. und auch zum Hinduismus. Da gibt es im Grunde keine gebotenen Fasttage, sondern da ist das eher asketisch. Der Einzelne bemüht sich darum, sozusagen den Fallen, den Schlingen des Egos zu entkommen. Und das ist schon auch wichtig, der Verzicht. Aber es bleibt doch letztlich beim Einzelnen die Bemühung um ein weltabgewandtes Leben. Und
das heißt, du wählst die Tage dann auch individuell?
Genau. Im Buddhismus gibt es allerhöchstens einen Tag, aber auch nicht in allen Traditionen. Das ist das Vesak-Fest. Das ist der Tag, an dem gefeiert wird Buddhas Geburt, Erleuchtung und Tod. Die feiern das alles an einem Tag.
Ja, auch ganz praktisch.
dann hat man das sozusagen kompakt. Und bei den im Hinduismus allenfalls Krishnas Geburtstag oder einen Ehrentag Shivas, aber ansonsten jeder für sich alleine.
Aber eigentlich finde ich doch so erstaunlich, während wir beide hier über das Fasten sprechen, dass eben doch alle Weltreligionen, auch Hinduismus, auch Buddhismus, natürlich diese Tradition haben. Das heißt, es gibt ja momentan, wenn wir auf die Politik schauen, über Religion so viel Trennendes und es gibt viele, viele Konfliktherde aufgrund von Religionen und Religionszugehörigkeit auf diesem Planeten. Aber eigentlich sind wir uns doch bei diesem Thema wieder sehr nah. Ja. Und warum man jetzt, aus welchem Grund ganz genau das zelebriert, ist doch eigentlich egal.
Gut, es ist ja immer so. Je näher du zum Kern der Religion kommst, also um das Wesentliche sozusagen, die wirkliche Berührung mit der Transzendenz, desto näher kommst du auch den Leuten aus den anderen Religionen. Ne? Alles andere ist sozusagen Gesellschaft, Soziales, Politik, Vernutzung von religiösen Gefühlen und. Also das ist ja die Erfahrung überhaupt bei den religiösen Dialogen. Wenn Leute einfach nah an der Sache sind, also wirklich religiöse Menschen sind, dann verstehen die sich in der Regel ganz gut miteinander.
Also dafür könnte man die Fastenzeit vielleicht auch nochmal nutzen. Du bist ja immer sehr schlank. Ich weiß, glaube ich, du läufst, aber fastest du auch? Ja, ich mache gerade jetzt Fahrstuhlfasten, also immer schön die Treppe nehmen und versuche es auf Süßigkeiten zu verzichten. Hast du was?
Ich bin in diesem Jahr so ein bisschen auf geistiges Fasten aus und ich mache mal Verzicht darauf, in Abwesenheit anderer über sie zu lästern.
Oh, das finde ich sehr gut. Stark getan? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich weiß nicht, du kennst doch so einen Büroalltag, oder?
Ja, schlimm. Ja, das finde ich
ist das
sehr
nicht
gut.
So?
Nein, ich praktiziere das
passiert doch andauernd, oder?
Ja, es gibt
das
viele.
Das ist irgendwie vergiftend. Das kann man mal aufmachen. Kann man versuchen, was dann ist, wenn man es nicht macht.
Genau. Klaus Hofmeister macht auch Fasten und war heute unser Gast an diesem Sonntagmorgen. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt spielen wir, glaube ich, einen Song, den du auch immer mal wieder spielst, ne?
Genau.
Hall and Oates, Man Eater. Der Wunsch von dir, sage ich jetzt mal. Dankeschön.
Danke.
Tschüss. Schönen Sonntag noch. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Wir haben eine Spezialausgabe zum Thema Fasten. Und zurzeit passiert es ja schon mal häufiger. Man will sich verabreden mit einer Freundin zum Kaffee trinken. Die isst dann kein Kuchen, gar kein Zucker. Freunde sind über WhatsApp vielleicht nicht zu erreichen, weil sie Handy fasten. Ich bin jetzt im Gespräch mit Dr. Daniel Kofall. Er ist Soziologe, Ernährungssoziologe. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, warum ist Fasten eigentlich ein Trend?
Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Die einen machen das immer noch aus religiösen Motiven, also auch um eine spirituelle Komponente mit dabei zu haben. Andere machen es, um ihren Körper zu optimieren, zu managen. Und wieder andere machen es auch, weil es eben ein Trend ist, wo man sich auch vergemeinschaften kann inzwischen.
Über die religiösen Aspekte haben wir eben schon mit dem Kollegen Hofmeister gesprochen. Ich würde mich ganz gerne mit Ihnen, Herr Dr. Kofall, auf dieses Fasten, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen auch als Lifestyle, sprechen. Liege ich da falsch, wenn ich sage, das ist ein Trend momentan?
Das ist auf jeden Fall wieder ein Trend geworden in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Es ist eine Reaktion darauf, dass die Welt doch sehr komplex geworden ist, dass wir die als etwas wahrnehmen, was wir nicht mehr so einfach einordnen können und dass man sich da versucht rauszuziehen und eine Form der Orientierung, auch eine Form der Entschleunigung zu finden. Und da bieten sich halt Reduktionen im alltäglichen Leben an, also dass man tatsächlich mal auf irgendwo Verzicht übt.
Also wenn ich mir vornehme, Auto zu fasten, also Autofahren zu fasten, ja, Handy fasten, Facebook fasten, Zucker fasten, es gibt ja alles Mögliche. Was ordne ich dann mit diesem Verzicht in Ihren Augen?
Da ordne ich meinen Blick auf die Welt und ich ordne auch mein Bedürfnis. Ich kann also nochmal überprüfen, brauche ich das wirklich? Was verbinde ich damit? Gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, mein Leben zu organisieren, ohne dieses Phänomen, von dem ich das Gefühl habe, vielleicht abhängig zu sein und eben indem ich ja einen Verzicht übe, in dem Moment kann ich eben in Reflexionsstatus eintreten.
Wer ist denn eigentlich so ein Typ fürs Fasten?
Ja, da würde ich auch zwei Typen unterscheiden. Das eine ist jemand, der sehr selbstdiszipliniert ist und auch einen bestimmten Druck vielleicht bei sich selbst selber spürt, jetzt endlich mal bei einem bestimmten Punkt reinen Tisch zu machen oder mal auszuprobieren, wie das ist, diesen Verzicht zu pflegen, um danach optimiert aus der Situation rauszugehen. Das andere ist, würde ich sagen, der klassisch religiös-spirituelle Typ, der darin eben eine Festigung seiner spirituellen Gemeinschaft sieht und was in der Welt zu praktizieren, das eben sich von der Welt auch ein Stück abscheidet.
Wenn wir jetzt nochmal sagen, diejenigen, die das Projekt, nenne ich jetzt mal Fasten, unabhängig davon, ob es jetzt religiös motiviert ist oder nicht, starten, gibt das auch ein Selbstwertgefühl vielleicht, ein gesteigertes Selbstwertgefühl?
Ja klar, den Versuchungen zu widerstehen im Leben, das kann immer ein Selbstwertgefühl pushen. Ja, man merkt, dass man von der Welt, in der es so viele Angebote gibt, so viele verlockende Angebote, so viele Versuchungen gibt, dass man da auch mal dagegen halten kann. Das hebt das Selbstwertgefühl selbstverständlich auch an. Die Frage ist natürlich, möchte man das unbedingt dann in Differenz zu anderen so als Wert, als Aufwertung einbringen? Oder erkennt man natürlich auch bei sich selber immer wieder, dass man auch stolpert, dass man eben dann den Verzicht nicht immer aufrecht erhält und kann auch bei anderen dann Nachsicht üben oder kann auch die Lebenssituation von anderen Menschen nachvollziehen, die das eben nicht schaffen, vielleicht auch gar nicht mit dem Produkt schaffen, mit dem man selber den Verzicht übt. Ja, für die einen ist es Schokolade, auf die sie nicht verzichten können, für die anderen ist es das Auto, auf das sie nicht verzichten können, vielleicht auch, weil sie es im Alltag brauchen. Wir können uns ja heutzutage schlecht 40 Tage aus unserem Alltagsarbeitsleben herausziehen und da ist es dann auch schwierig, ja, komplett auf Essen zu verzichten oder komplett auf vielleicht bestimmte Dinge zu verzichten, die einem auch dieses Arbeitsleben erträglich machen.
Trotzdem stellt man ja fest, auf jeden Fall bemerke ich das, wenn ich hier über die Gänge im Hessischen Rundfunk gehe, die es starten, diese 40 Tage, sind auch gerne bereit, darüber zu reden. Ist Kommunikation ein wichtiger Teil von diesem Fastenprozess?
Da haben Sie ganz recht. Also Kommunikation ist ein ganz wichtiger Prozess da drin, der dann auch ankurbelt, das gesamte Fasten. Das ist auch ein Teil dieses Vergemeinschaftungsgefühls, dass man eben das Gefühl hat, andere fasten auch mit und man kann sich darüber austauschen. Man ist dann eben Teil dieser Gemeinschaft, die es mal zumindest versucht, aus dieser Konsum, aus dieser Komplexitätsgesellschaft nicht direkt auszusteigen, aber doch für einen Moment innezuhalten und einen anderen Blick darauf zu bekommen.
Letzte Frage, Herr Dr. Kofal, haben Sie es schon mal versucht zu fasten? Und wenn ja, was?
Ich komme aus einem katholischen Elternhaus, da ist das durchaus immer wieder Thema und man fastet dann mit verschiedenen Dingen, also natürlich mit dem Essen auf der einen Seite oder man versucht dann als Kind auch andere Dinge zu fasten, vielleicht sogar auch nur einzelne wie Schokolade oder Fernsehen. Ich versuche es immer wieder und ich sehe ja auch, man scheitert manchmal daran, aber man nimmt doch ein bisschen was mit für den Alltag und für die Sicht auf die Welt.
Also ich nehme mit, das Scheitern gehört offensichtlich eben auch dazu. Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe, herzlichen Dank für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Tschüss.
Tschüss.
Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir haben heute eine Spezialausgabe zum Thema Fasten. Und bei mir zu Gast ist jetzt Dr. Petra Bracht, hier aus Hessen, aus Bad Homburg.
Bad Homburg, ja.
An diesem Sonntagmorgen nach Fasching kommen wir beide zusammen und wollen über das Fasten sprechen. Aschermittwoch ist ja alles vorbei, jetzt ist Fastenzeit. Viele machen das aus religiösen Gründen. Anderen ist vielleicht die Religion dann auch Schnurz und die sagen, ich möchte trotzdem fasten. Weniger ist mehr jetzt in diesen Tagen. Und da ist natürlich die naheliegendste Form des Fastens der Verzicht auf Essen. Dafür sind Sie als Ernährungsmedizinerin eine Expertin. Wer kann denn eigentlich fasten?
Jeder.
Kinder, Alte,
ja.
Schwangere,
ja.
Männer, Frauen,
ja.
Große, eigentlich kleine,
schon.
Dicke, dünne?
Eigentlich schon. Also vielleicht, wenn es eine Einschränkung gibt, dann ist es Mädels, die magersüchtig sind, die sollten nicht unbedingt fasten, weil das kann wirklich
das
dann auch schief gehen. Ja. Und wirklich schwerst kranke Menschen, die muss man dann betreuen, also die müssen ärztlich betreut werden, wobei ich das schon auch selbst gemacht habe und es ist ganz, ganz wunderbar auch zu sehen, was Fasten da bewirken kann. Ja, und ansonsten gut, bei Kindern muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Die essen ja nicht immer wirklich gerne viel, weil Essen ist ja für die so eine Nebensächlichkeit, wenn sie Kinder sind. Ja, dass die nicht zu wenig essen. Aber ich glaube, bei Kindern kommt man gar nicht auf die Idee, dass man die fasten lassen würde.
Genau, also wollen wir mal schauen auf die unterschiedlichsten Fastenformen. Denn Fasten ist ja nicht gleich Fasten. Es gibt das lange Fasten, das kurze Fasten. Welche Form gibt es?
Also ursprünglich kennen wir ja wahrscheinlich eher alle das Heilfasten von dem Fastenarzt Otto Buchinger. Der hat das im 19., 20. Jahrhundert entwickelt. Und das ist auch die Form, die sich am meisten durchgesetzt hat.
Ist das das mit dem Brötchen, was man 40 Mal kauen muss?
Nein, das ist die Meierkur.
Ah, das ist die Meierkur, ja. Genau.
Nee, also Buchinger Fasten, das ist so zwischen 5 bis 8 bis 10 Tage, kann man aber auch länger machen. Und da gibt es maximal 500 Kilokalorien am Tag in Form von verdünnten Gemüsesäften und Obstsäften und Tees. Ja, und halt eine Darmsanierung wird auch angedacht und wird immer empfohlen mit entweder Glauber oder Bittersalz. Mhm. Und danach sollte man eigentlich die Ernährung in die gesunde Richtung umstellen.
Also die Tage des Fastens dienen eigentlich auch dazu, dass es im Kopf eine Umstellung gibt, eine Neueinstellung auf eine neue Ernährung. Wahrscheinlich hat man in der Phase dann eben auch die eine oder andere Schulung, hat einen Experten an der Seite, damit man sich neuen Wegen der Ernährung dann zuwendet. Das ist das Heilfasten. Was gibt es noch? Wasserfasten?
Ja, das gibt es auch. Das ist das Langzeitfasten. Das kennt man ja aus den religiösen Gründen. Mhm. Und zwar soll da eigentlich die Nähe zu Gott wiederhergestellt werden oder erleichtert werden. Und da wird ja auch gesagt, dass man 42 Tage fasten soll. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Also ich selbst habe das nicht geschafft. Ich faste ja auch. Aber 21 Tage, das war bei mir die längste Zeit. Aber diejenigen, die das wirklich schaffen, diese 42 Tage, für die ist die Welt plötzlich, sieht ganz anders aus. Also im Körper und im Geist und auch in der Seele krempelt sich eigentlich alles um.
40 Tage nur Wasser?
42 Tage.
Tage wirklich nur Wasser. Kein Tee, keine Gemüsesuppe und auch kein Smoothie.
Ja, auch kein Smoothie. Wirklich nur Wasserfasten. Das ist so dieses, ach ja, dieses ursprüngliche Fasten. Und das, wie gesagt, kommt aus der religiösen Schiene.
Was ist mit den Smoothies? Viele machen jetzt Smoothie-Fasten. Da grinsen Sie ganz, haben ein großes Lächeln im Gesicht, Frau Dr. Bracht. Warum?
Ja. Das ist mein Lieblingsfasten. Das mache ich schon ganz lange. Und das ist einfach unheimlich schön, weil das kann man so in den Alltag mit einbauen. Also wenn man jetzt sich überlegt, wirklich mal ganz schnell auch ein paar Kilos verlieren zu wollen, dann ist das super geeignet. Also es ist super gut für den Körper, weil wir ganz viele Vitalstoffe und Ballaststoffe haben, wir keinen Hunger haben und wir unseren Alltag machen können.
Obst, Gemüse.
Also ich bin ja so ein Anhänger der grünen Smoothies, aber man kann die grünen Smoothies einmal süß zubereiten und man kann die grünen Smoothies eher deftig zubereiten, sodass man dann vielleicht das eher Frühstück haben kann und dann später dann eher das Deftige in Form, was man normalerweise gewohnt
ist. Was ist für Sie deftig? Brokkoli, mit Spinat, Gurke,
mit
Sellerie?
Mit Sellerie dann auch drin. Ja, das ist wirklich, auch mit Tomate zum Beispiel, das ist wirklich so ein, ja, wie so diese spanische kalte Gemüsesuppe.
Gazpacho.
Ja, Gazpacho.
Okay, also es gibt das Langzeitfasten, 40 Tage ohne Essen. Es gibt Heilfasten, Wasserfasten, es gibt das Smoothie-Fasten. Wie viele Kilos man verliert und was das Fasten vielleicht im Kopf oder an Energien freisetzt, darüber reden wir jetzt gleich weiter mit Dr. Petra Bracht hier in unserer Spezialausgabe zum Thema Fasten am Sonntagmorgen. Schön, dass Sie da sind und Sie bleiben noch mein Gast. Ich habe jetzt auch ein Wasser vorbereitet, obwohl wir beide gerade nicht fasten. Gleich mehr mit Ihnen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk, Spezialausgabe über das Thema Fasten heute. Aschermittwoch ist vorbei, da ist auch alles vorbei und jetzt ist die Frage, worauf verzichten wir und haben wir Lust dazu? Wir haben im Studio zu Gast Dr. Petra Bracht. Sie ist Ärztin, sie ist Ernährungsmedizinerin und spezialisiert und eine Riesenbefürworterin, muss ich mal sagen, des Thema Fastens heute im HR3-Studio. Ihr Buch Intervallfasten für ein langes Leben, schlank und gesund. Es gibt ein sogenanntes 14-Tage-Einsteiger-Programm, nach ihrem Namen auch benannten Methode, die Dr. Petra Bracht-Methode. Was heißt eigentlich Fasten? Ist das so etwas wie freiwilliges Hungern oder wie würden Sie das nennen?
Also was mich beim Fasten fasziniert, ist tatsächlich, dass unser körpereigener innerer Arzt anfängt zu arbeiten.
Wie macht er das?
Wir kommen wirklich in ein neues Programm in unserem Körper, das aufgeräumt wird. Also man kann davon ausgehen, dass wir, wenn wir ganz normal leben, doch einige Unordnung in uns auch veranstalten, durch die Art, wie wir uns ernähren, wie wir leben, wie wir Stress verarbeiten, wie wenig wir uns auch bewegen, wie wir von der Umwelt beeinflusst werden und vom Umfeld. Und in der Fastenzeit haben wir wirklich die Möglichkeit, dass wir uns wieder neu ausrichten, neu sortieren und wieder in die Ordnung kommen.
Was heißt das konkret für den Körper? Was fängt dann an mit dem Neusortieren, mit der Ordnung?
Also wir wissen heute, dass wenn wir ab ungefähr 12 Stunden nichts essen, wir in einen neuen Stoffwechsel kommen, und zwar in den Fettstoffwechsel. Und in dem Fettstoffwechsel wird ein sogenanntes Recycling-Programm aktiviert, dass der Körper tatsächlich hingeht, Abfälle, die wir im Körper gelagert haben, wieder neu herstellt. Und das finde ich faszinierend. Das ist das eine. Dann geht er im Fasten natürlich auch an unser überschüssiges Fett, das wir haben. Und das ist insofern sehr schön, weil im Fett, insbesondere im Bauchfett, ja ganz viele Entzündungsfaktoren auch produziert werden. Und je weniger wir an Entzündungsfaktoren haben, umso gesünder sind wir, weil wir heute wissen, dass die meisten Krankheiten tatsächlich durch Entzündungen aktiviert werden und angetriggert werden.
Das heißt, in diesem Fettring rund um die Hüften, um den Bauch oder an den Armen oder an den Schultern, je nachdem, wo jemand jetzt sein Fett sitzen hat, am Hintern, am Oberschenkel, das kann eben auch eine lauernde Gefahr sein?
Das kann eine lauernde Gefahr sein. Insbesondere das Bauchfett ist eine ganz große lauernde Gefahr.
Vielleicht so, alle HR3-Hörer, jetzt mal kurz am Frühstückstisch an sich herunterschauen. Was lauert denn da?
Ja, dass eben es Entzündungen geben kann. Und wie gesagt, das sind die Voraussetzungen, damit irgendwelche Krankheiten entstehen. Zum Beispiel auch Diabetes mellitus. Das ist ja im Moment wirklich ein ganz, ganz schweres Krankheitsbild, das ganz viele Menschen ereilt. Was man machen kann, ist jetzt sich ein Zentimetermaß holen und man sollte schauen. Die Frauen sollten bitte, wenn sie um die Taille messen, nicht mehr als 88 Zentimeter haben und der Mann bitte nicht mehr als 100, 102.
Unabhängig und dann von der Größe.
Eigentlich schon unabhängig von der Größe. Also klar, wenn ganz große Menschen, naja, nö, eigentlich nicht.
Gut, 90, 60, 90 ist dann ja... Okay, also da sollte man wirklich auch ein bisschen selbstkritisch sein, ja, wenn ich Sie da richtig verstehe, unbedingt. Dr. Bracht. Und was macht es mit der Psyche? Weil viele, die das ja länger schon mal gemacht haben, fangen ja irgendwie an, als wenn so ein inneres Leuchten nach außen kommt, wenn der Prozess am Bauchfett dann mal beginnt. Macht Fasten eigentlich gute Laune?
Ja, es gibt ja das Fastenhai. Und das ist auch ganz, ganz spannend. Es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo der Mensch nichts zu essen bekommt, musste er ja in der Evolution, das ist ja nichts Neues für uns, musste er ja ein Überlebenskonzept entwickeln. Und das hat er getan, indem er mehr Glückshormone, das Serotonin beispielsweise, produziert hat, sodass er die Zeit des Fastens ausgehalten hat und nicht in die Wahnsinnsdepression gefallen ist und gedacht hat, oh je, jetzt ist alles zu Ende, jetzt will ich gar nicht mehr leben, weil das war und ist nie unser Auftrag des Lebens hier gewesen.
Okay, Fastenhai. Also viele, die eine Diät machen, wirken auf mich eher so sehr schmallippig, aber wenn man es dann eben mehrere Stunden durchhält, wir reden ja auch nicht von Diäten, wir reden von Fasten, dann soll es das geben, dieses Fasten. Dass man entweder nur Wasser, Smoothies, Brühe, Gemüsebrühe, Tee zu sich nimmt. Wir reden gleich weiter und vor allen Dingen über das Intervallfasten. Darum geht es ja auch in Ihrem neuen Buch. Eckart von Hirschhausen, Moderator der ARD, hat ja gerade 10 Kilo mit Intervallfasten abgenommen. Was das ist, das erklärt uns gleich die Ernährungsmedizinerin Dr. Petra Bracht hier im hr3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer. Fasten macht den Kopf klar und schärft den Blick für das Wesentliche. Das haben wir hier im hr3 Sonntagstalk. Jeden Sonntagmorgen natürlich, aber jetzt, wenn Sie alle anfangen zu fasten, wird das für uns alle vielleicht noch etwas klarer. Viele lassen etwas weg im Leben zurzeit. Es ist Fastenzeit und darüber reden wir heute in einem Fasten-Spezial hier im hr3 Sonntagstalk. Jetzt sitze ich hier mit Dr. Petra Bracht. Sie sind Ernährungsmedizinerin aus Bad Homburg und seit über 30 Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema Ernährung. Sie haben ein Buch geschrieben, es heißt Intervallfasten für ein langes Leben, schlank und gesund, kommt im März raus. Und was ist das eigentlich, dieses Intervallfasten? Es sind unterschiedliche Phasen. Genau. Essen, Fasten. Wie lang ist denn so eine Phase des Fastens?
Also optimal ist es, wenn wir 16 Stunden nichts essen und in 8 Stunden 2 bis 3 Mal eine Mahlzeit zu uns nehmen.
Und wann diese 16 Stunden beginnen, ist das egal? Das kann auch nach dem Essen mit Freunden noch um 23 Uhr sein oder...
Also optimal ist natürlich, wenn wir so um 20 Uhr tatsächlich aufhören zu essen und dann am nächsten Tag um 12 wieder anfangen. Dann haben wir nämlich die 16 Stunden und haben unsere 8 Stunden Schlaf in der Zwischenzeit. Das ist dann nämlich überhaupt nicht anstrengend. Und wenn man das 10 Tage gemacht hat oder vielleicht auch nur 8 Tage, dann kann man wirklich spüren, wie sich der Körper bereits umstellt und es fällt dann auch gar nicht mehr schwer. Viele Menschen essen ja auch das letzte um 5 oder um 6 Uhr. Die können dann morgen schon wieder um 10 zum Beispiel anfangen zu essen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele HR3-Hörer, die jetzt am Frühstückstisch sitzen, sagen, das stelle ich mir schwierig vor. Ich habe ja dann eine Konferenz um 9 Uhr. Ich habe einen Test um 8.30 Uhr vielleicht in der Schule. Ich brauche doch ein gutes Frühstück. Was antworten Sie denen?
Das ist für mich so eher eine Mehr. Also mit diesem Frühstück muss sein, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Also beziehungsweise mittlerweile wissen wir auch, dass es sehr gut ist, wenn wir morgens gar nichts essen. Dann haben wir nämlich einen klaren Kopf und die Ausleitung oder Ausscheidung unserer gesamten Produkte, die nachts eben auch anfallen, weil der Körper ja verarbeitet, können wir dann viel besser loswerden. Denn in dem Moment, wo wir anfangen zu essen morgens, unterbrechen wir diesen Reinigungseffekt und wir sind nicht mehr so klar. Und von daher ist morgens das Frühstücken schon mit einem großen Fragezeichen versehen.
Die 16 Stunden Intervallfasten, das ist Ihr Spezialthema. Heißt das dann auch kein Tee, kein Kaffee, keine Brühe, kein Smoothie?
Also alles, was keine Kalorien hat, sollte man trinken und darf man trinken. Und es ist auch total wichtig, morgens viel zu trinken. Ich liebe es, morgens grünen Tee zu trinken, der lange, lange, lange zieht, weil man dann die ganzen wertvollen Stoffe auch hat. Und er hemmt auch den Appetit. Von daher kann ich das wirklich gut empfehlen. Grünen Tee mit 70 Grad heißem Wasser aufbrühen und dann schmeckt er auch ganz zart und fein und nicht so bitter, wie viele Leute sagen.
Oh, okay, nö. Und wer gerne seinen Kaffee mit Milch trinkt, den Cappuccino, den Latte? Nein, Sie schütteln den Kopf.
Kaffee ja.
Schwarz.
Schwarz.
Oh, oh, oh. Genau. Da sind Sie streng, Dr. Bracht. Was soll man in diesen 8 Stunden, dieses Zeitfenster, in denen 2-3 Mahlzeiten möglich sind, dann zu sich nehmen?
Ja, am besten gesunde Ernährung. Und da ich ja jemand bin, der sehr davon überzeugt ist, dass vollwertige pflanzenbasierte Ernährung das Beste ist, würde ich auch, wenn man zum Beispiel das 2 Wochen ausprobieren würde, mich genau mal darauf einlassen. Also wenn man zum Beispiel die erste Mahlzeit zu sich nimmt, so eine schöne Bowl. Also das ist einfach ein cremiger Smoothie-Brei mit ein paar schönen Kokosflocken und frischen Beeren verziert und auch ein paar Nüssen ist wundervoll. Es tut dem Bauch gut, der Darmflora gut. Wir fühlen uns immer noch klar und nicht zugefuttert und nicht müde. Die nächste Mahlzeit vielleicht dann um 3 oder 4 kann ein schöner Salat sein und irgendwie ein Reisgericht oder ein Pastagericht oder auch ein Kartoffelgericht. Und abends dann eher eine schöne warme Suppe, gerade weil es jetzt so kalt ist auch, denke ich daran. Oder aber auch ein Soja-Gericht kann man auch machen. Also abends eher so in diese Hülsenfrüchte beziehungsweise in die Eiweißschiene gehend.
Wir stellen nochmal fest, Fasten, Intervallfasten ist keine Diät. In diesen 8 Stunden, wenn man 16 Stunden gefastet hat, kann man essen. Man kann auch mittags eine Pasta zu sich nehmen oder ein Reisgericht, wie Sie gerade gesagt haben. Wie wichtig ist Sport? Bewegung
absolut,
in dieser Phase.
Absolut. Und jetzt wird's ganz spannend, weil viele Leute denken ja, wenn sie fasten, dann verlieren sie an Eiweißen und an Muskeln. Und wir wissen mittlerweile, dass das einfach nicht stimmt. Denn in dem Moment, wo wir fasten, beginnt dieses Recycling-Programm und wir holen uns aus Abfällen, die wir in den Zellen haben oder in den Zwischenzellräumen, holen wir die Bausteine, zerstückeln die in einzelne Aminosäuren und stellen die wieder her für neue Eiweiße. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns bewegen. Und deswegen ist auch bei meinem Programm tatsächlich jeden Tag außer Sonntag eine Bewegungseinheit dabei, dass wir auf jeden Fall Muskulatur vielleicht sogar noch zulegen. Und das ist möglich. Und das finde ich einfach auch wundervoll. Also keine Angst haben.
Genau. Und den Sonntag liegt man dann schön auf der Couch oder hört den Podcast von unserer Sendung. Das passt natürlich auch. Eine Frage habe ich noch zum Verständnis. Wenn jetzt alle Reserven aufgebraucht sind, weil man eben regelmäßig dieses Intervallfasten macht, 16 Stunden nichts essen. Woher nimmt der Körper denn dann seine Kraft? Es kann ja sein, ich halte das durch, mir gefällt's. dann sind die Reserven ja irgendwann aufgebraucht.
Ja, das ist natürlich schon toll, wenn wir, da sind wir eigentlich so rein, wie wir als Baby zur Welt kommen, essen dann jeden Tag das, was wir benötigen, also uns fehlt dann nichts und dann sind wir vorbereitet für ein langes und tatsächlich gesundes Leben und das ist auch das, was mich so sehr daran fasziniert an diesem Intervallfasten und Intervallessen, das ist ja beides, dass wir damit wirklich einen Grundstein haben und ich denke, was Schöneres, gesund und lang zu leben, gibt es wahrscheinlich doch nicht.
Ich glaube, da teilen Sie die Meinung vieler hr3-Hörer. Vielen Dank, Frau Dr. Bracht. Sie sind Ernährungsmedizinerin und Autorin und einige Ihrer Rezepte aus dem Buch Intervallfasten kann man jetzt auf hr3 hochladen. Ich bin Bärbel Schäfer. Sie hören den hr3 Sonntagstalk heute mit der Spezialausgabe zum Thema Fasten. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und heute läuft unsere Spezialausgabe zum Thema Fasten. Erster Gedanke ist natürlich Verzicht auf Lebensmittel. Vielleicht nur das eine oder das andere. Es kann auch der Verzicht auf eine Bequemlichkeit sein, auf Genuss, auf schlechte Gewohnheiten, eben auch auf etwas Selbstverständliches. Aber wie ist es eigentlich mit dem Verzicht auf Plastik? Nadine Schubert hat nicht nur 2 Katzen, 2 Autos und 2 Kinder und einen Mann, sondern auch einen Vorsatz. Nämlich seit 5 Jahren so wenig Plastik wie möglich in ihrem Leben zuzulassen. Guten Morgen, Frau Schubert.
Einen schönen guten Morgen.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, das Fernsehen war der Auslöser. Ich habe eine Reportage gesehen, jetzt sieht man die ja häufiger. Damals, 2013, war es noch nicht so häufig über dieses Problem Plastik. Also wie wir wirklich unsere Umwelt vermüllen mit Plastik. Und plötzlich hat mich dann auch unser ganzer Plastikmüll gestört. Vorher habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und die Gesundheit war so ein bisschen das, was mir Angst gemacht hat. Also es heißt ja, dass diese ganzen Weichmacher und Bisphenole schädlich sind für die Gesundheit. Und das wollte ich dann nicht mehr.
140 Millionen Tonnen Plastik bereits jetzt schon in den Weltmeeren. Jedes Jahr 8 bis 10 Millionen Tonnen kommen dazu. Wir verbrauchen 3 Milliarden Kaffeekapseln. 320.000, das muss man sich mal sagen, Coffee-to-go-Becher werden in unserem Land pro Stunde verbraucht. Jetzt scannen Sie doch mal mit mir Ihre Wohnung, nachdem Sie diesen Bericht gesehen haben. Lassen Sie uns mal durchgehen. Was ist Ihnen aufgefallen? Wo war überall Plastik?
Vor allem in der Küche, also diese ganzen Lebensmittelverpackungen, das ist ja wirklich das, wo das Plastik ins Haus kommt, ne? Am meisten Plastik, also diese 37 Kilogramm an Verpackungen im Jahr und auch die ganzen Tupperschüsseln und so weiter. Also man hat ja wirklich die Küche voll mit Plastik.
Spielzimmer? Kinderzimmer, bei 2 Kindern haben wir doch auch Plastik.
Haben wir auch, aber wissen Sie, das finde ich gar nicht so schlimm, weil Lego schmeißt man nicht weg. Also meine Kinder dürfen auch mit Lego und Playmobil spielen, das schmeiße ich nicht weg. Was mich da eher stört, ist, wenn man mal was Neues anschafft, hat man ja immer 5 Steinchen in einem Tütchen. Und dieses Tütchen wirft man ja sehr wohl weg. Aber auch da gibt es eine Lösung, gebraucht kaufen.
Wäschewannen, Putzeimer, Kehrschaufeln, haben Sie das alles weggeworfen für ein plastikfreies Leben?
Natürlich nicht. Also das wäre ja nicht nachhaltig gedacht, wenn ich jetzt alles, was aus Plastik ist, in meinem Haus einfach wegschmeiße. Natürlich wird alles so lange benutzt, bis es irgendwann den Geist aufgibt. Und wenn man dann was Neues anschaffen muss, dann kann man ja nach einer plastikfreien Alternative schauen. Also zum Beispiel gingen mir jetzt auch schon einige Wäschekörbe aus Plastik kaputt und die sind eben jetzt wieder aus Weide.
Wenn wir unseren Alltag versuchen, ohne Plastik zu gestalten, wie geht das dann? Ist das ein anderes Einkaufen? Heißt das, wir sollen vielleicht vieles selber produzieren, selber herstellen, wie Shampoo, Seife? Was ist Ihr Ansatz, Frau Schubert?
Also zum Ersten ist es mal ein anderes Einkaufen. Also ich muss wirklich schauen, wo sind so meine Plastikfallen sozusagen und dann wirklich andere Produkte kaufen. Und es ist gar nicht so schwer. Also man muss mal seinen Markt scannen und dann mal schauen, was man da bekommt. Und man bekommt ja in einem normalen Supermarkt die Milch statt im Tetrapack auch in der Glasflasche. Zum Beispiel. Und so kann man ja dann auch die meisten Produkte auch aussortieren und eben ersetzen. Und dann auch auf diese überflüssigen Verpackungen verzichten. Also ich kann Wurst und Käse an der Theke kaufen mit der eigenen Dose. Ist jetzt egal, ob die aus Plastik ist oder aus Edelstahl oder aus Glas. Hauptsache, man spart sich diesen ganzen Verpackungsmüll, der daheim ja sowieso wieder in den Müll fliegt.
Also das heißt, ich gehe in die Wurstabteilung, nehme meine eigene Box mit und kann die unabhängig von Hygienebedingungen einfach rüberreichen, dem Metzger und sagen, sagen, bitte auffüllen. Ich könnte beim Asiaten, wenn man Essen Food to Go mitnimmt, ist ja auch häufig ganz viel Plastik dabei, auch eine Schale oder schon einen Topf mitnehmen für meine geliebten Asian-Nudels mit Hühnchen?
Genau, die dürfen das. Also sie müssen das noch gar nicht rüberreichen, sondern sie stellen es einfach auf der Theke ab und dann können die das einfüllen. Also die müssen auch diese Dose gar nicht berühren und so ist auch jede Hygienevorschrift eingehalten. Also solange die Dose auf der Theke stehen bleibt, ist alles gut.
Seit 2016 darf der Einzelhandel ja in Deutschland Plastiktüten nur kostenpflichtig abgeben. Ich glaube, um fast 2 Milliarden ist mittlerweile der Verbrauch an Tüten zurückgegangen. Ja. Also richtig eine gute Aktion. Aber ich habe dann die Tomaten lose in der Obstabteilung. Aber dann gibt es ja diese Hemdchenbeutel, ich liebe dieses Wort, Hemdchenbeutel, wo ich dann wieder in eine Plastiktüte meine losen Tomaten aus dem Karton reinfülle. Das ist doch völlig absurd.
Natürlich. Und was spricht dagegen, die Tomaten einfach so in den Einkaufskorb zu legen? Also wenn ich das nicht möchte, habe ich immer noch die Möglichkeit, einen Mehrwegbeutel zu verwenden. Also es gibt ja so Baumwollsäckchen oder auch die normalen Supermärkte verkaufen ja schon. Die sind, glaube ich, aus Polyester, aber immerhin Mehrweg. Eben solche Beutel, wo man das Obst und Gemüse eben lose reinfüllen kann. Und das ist die Lösung. Und beim Toastbrot gibt es auch eine Lösung. Ich kaufe das am Stück. Also der Bäcker verkauft ja Toast am Stück. Das kann man sich da in Scheiben schneiden lassen und einfach in der Brottüte einfrieren.
Besser leben ohne Plastik ist der Titel Ihres Blogs, Nadine Schubert. Wir haben heute eine Spezialausgabe zum Thema Plastikfasten und natürlich auch zum Thema Fasten allgemein. Wir reden gleich weiter. Erstens, wie man Verpackungsmüll reduzieren kann und dann natürlich auch nochmal, was es eigentlich heißt, wenn dieses Plastik in unsere Umwelt so langsam einsickert. Gleich mehr mit Ihnen im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist jetzt Nadine Schubert. Wir haben heute eine Spezialausgabe zum Thema Fasten. Gast ist jetzt Nadine Schubert. Und Nadine zieht knallhart seit 5 Jahren das Plastikfasten durch, schreibt darüber, bloggt darüber. Und an dieser Stelle muss ich Ihnen ganz kurz erzählen, Frau Schubert, direkt heute Morgen vor meiner Sendung beim Stopp, beim Bäcker, war es so, 8 Leute in der Schlange und von denen hatten bestimmt 5 einen Coffee-to-go-Becher genommen.
Da könnte ich wahnsinnig werden. Also,
okay, werden Sie mal wahnsinnig.
Ja, das ist sowas Überflüssiges. Wissen Sie, wir würden ohne diese Coffee-to-go-Becher, also gäbe es morgen auf der Erde keine Coffee-to-go-Becher mehr, wir würden immer noch leben. Und wir würden auch noch Kaffee trinken.
Es gab ja mal eine Zeit, ich darf das mal kurz hier sagen, auch ohne Coffee-to-go-Becher.
Ja, also ich verkneife mir das einfach. Ich habe auch keine Lust, im Rennen übers Pflaster in der Stadt Kaffee zu trinken. Entweder ich habe Zeit, mich hinzusetzen und aus einer schönen Porzellantasse einen Kaffee zu trinken oder ich lasse es einfach bleiben. Es gibt aber ja jetzt schon auch gute Alternativen. Es gibt ja diese Mehrwegbecher, die man sich dann befüllen lassen kann. Und das machen die Bäcker auch gerne. Viele bieten sogar einen Rabatt an. Wer seinen eigenen Becher mitbringt, bekommt 30 oder 50 Cent Rabatt auf den Kaffee.
Guter Tipp für alle Bäcker, die uns jetzt zuhören, ne?
Jawohl. Finde ich.
Was ist mit Bioplastik? Gibt's ja mittlerweile auch.
Ja, also ich finde, das ist noch nicht, also das ist ein guter Ansatz, aber natürlich können wir unseren Bedarf an Plastik jetzt nicht durch pflanzliches Plastik decken. Ja, und es geht mir ja um Müllvermeidung im Großen und Ganzen und auch wenn ich jetzt Bioplastik nach einmaligem Gebrauch wegschmeiße, ist es für mich nicht nachhaltig. Müll ist Müll und jeder Müll ist schlecht.
Also es gibt zum Beispiel Biomülltüten aus Maisstärke, Brotdosen aus Pflanzenfasern. Ja. Es ist etwas besser, aber ich merke, Sie sind da eben auch sehr streng und sagen, grundsätzlich geht es darum, Plastik und Abfall zu vermeiden.
Diese Biomülltüten kann man sich sparen, denn in der Kompostanlage landen auch viele Plastiktüten und die können beim Sortieren natürlich nicht schauen, ist es jetzt Bioplastik oder Erdölplastik und da wird alles aussortiert, also Zeitungspapier nehmen und fertig.
Und das heißt, wir haben dann am Ende ein Problem, was wir sowieso jetzt auch real schon haben, das des Mikroplastiks. Was macht das? Warum ist das eigentlich so gefährlich?
Das Mikroplastik ist gefährlich, weil wir es nicht sehen. Also man kann es ja häufig mit dem bloßen Auge überhaupt nicht mehr erkennen und man kann es aus dem Wasser, wenn es denn da landet, nicht mehr rausfiltern. Also unsere Kläranlagen schaffen das nicht und so landet es immer wieder in unserem Wasserkreislauf und das wird dann auch letztendlich gefährlich für die Gesundheit.
Und weil das Wort Mikro schon im Wort drinsteckt bei Mikroplastik, es ist so winzig, dass es eben auch in Kosmetikprodukten enthalten ist, es ist im Trinkwasser, in der Nahrungskette. Gibt es Alternativen ohne Mikroplastik eigentlich, wenn man nochmal an die Kosmetikprodukte denkt?
Ja, also es ist da gar nicht so einfach, wenn man im Drogeriemarkt steht und will da aussortieren, dann ist es wirklich überall drin. Also dieses Plastik auch in flüssiger Form, so als schmieriges Silikon, sage ich jetzt mal, das ist ja in fast allen Produkten, die so das Sortiment hergibt, enthalten. Und natürlich, da heißt es einfach schlicht verweigern. Wenn ich eine Seife am Stück kaufe, zum Händewaschen und auch für den Körper, und es gibt ja auch Haarseife, dann spare ich mir ja meistens die Verpackung. Also die sind ja häufig auch sogar komplett unverpackt. Und ich spare mir eben auch dieses ganze Mikroplastik, das drinsteckt. Und da habe ich vieles richtig gemacht.
Wenn wir nochmal an uns herabschauen, tragen wir, davon gehe ich jetzt mal aus, Sie sitzen ja in Franken, aber ich denke mal, Sie haben auch Kleidung an, aber viele tragen ja Synthetikkleidung, Outdoor-Kleidung, sehr, sehr praktisch, sehr beliebt, ja nicht immer sexy, aber auf jeden Fall sehr beliebt. Auch ein Thema für Mikroplastik.
Genau, also dieser Faserschwund, also alle Kleidungsstücke verlieren beim Waschen Fasern. Auch das Baumwoll-T-Shirt verliert Fasern. Nur die Baumwollfaser zersetzt sich, wenn sie irgendwann vielleicht mit dem Klärschlamm auf dem Acker landet. Die Mikrofaser wird sich nicht zersetzen und die wird wieder in unserem Wasserkreislauf landen oder eben in unserer Nahrungskette mit dem Gemüse, das dann geerntet wird. Und deswegen ist es halt gut, einfach auf solche Kleidung zu verzichten, also da wirklich auf Naturfasern zu setzen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, weniger ist mehr. Warum brauche ich irgendwie 3 oder 4 Wintermäntel? Ich habe sowieso immer den schwarzen an, ne, so ungefähr. Und auch bei Outdoor-Kleidung gibt es schon Sachen, also wenn es denn wirklich die Synthetikfaser sein muss, aus recyceltem Plastik. Also das ist zumindest ein bisschen nachhaltiger.
Wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man einmal die Wohnung gescannt hat, seinen Alltag, seine Alltagsabläufe vom Kleidershopping, vom Schauen, was nehme ich an Hygieneprodukten, all diese Dinge, wie kaufe ich ein im Supermarkt, wenn all das einmal durch ist, dann funktioniert es doch eigentlich ganz gut. Darf irgendetwas in Ihrem Haushalt noch aus Plastik sein? Irgendetwas, ein kleines winziges Teilchen?
Ja, na klar. Also wir haben ja auch alles, was irgendwie das Leben angenehm und modern macht. Wir haben Telefon, Fernseher, Computer. Da setze ich halt drauf, dass ich mir was Ordentliches und Gescheites kaufe von guter Qualität und das möglichst lange benutze. Mein Staubsauger ist nicht aus Holz, weil den gibt halt nur aus Plastik. und den möchte ich jetzt auch nicht missen. Ich habe mich zum Beispiel bei einem Produkt bewusst für Plastik entschieden und das ist die Klobürste.
Warum bei der Klobürste?
Die gibt's auch aus Holz und ich hatte eine. Aber die sieht nach 3 Wochen wirklich unansehnlich aus und sehr unhygienisch. Also die wird einfach schnell schwarz, weil die ja
die
häufig
Borsten mit... Die Borsten sind dann aus Holz, oder?
Die Borsten sind aus Naturfaser und der Stiel ist aus Holz und der wird schwarz, der schimmelt. Und das ist nicht hygienisch. Und deswegen habe ich mich da bewusst für Plastik entschieden, aber nicht mit den Borsten, die wir so kennen, die Klobürste, sondern mit Silikonlippe. Die kann man immer schön sauber machen und da erhoffe ich mir dann davon, dass ich die sehr lange benutze.
Vielen Dank, liebe Nadine Schubert. Ich glaube, Sie sind eine Anregung auf jeden Fall für viele. So wie Sie damals ja die Sendung gesehen haben, hören heute vielleicht viele auch genau hin und sagen, ja, wir müssen was ändern. Denn es ist nicht mehr das Problem der anderen, die bei denen die Müllinseln, Plastikmüllinseln direkt vor der Haustür in den Meeren schwimmen, sondern es ist unser aller Problem. Und ich sage es nochmal, 320.000 Coffee-to-go-Becher pro Stunde in unserem Land. Hunderte von Jahren bleibt dieses Plastik bestehen. Ich danke Ihnen. Wer Lust hat, kann mal auf Ihren Blog schauen. Tschüss, Nadine Schubert.
Tschüss, dankeschön.
Das war unsere Spezialsendung zum Thema Fasten und Podcast gibt's natürlich ab 16 Uhr auf hr3. Nächste Woche ist Anke Engelke unser Gast. Ich sage jetzt tschüss und hier übernimmt jetzt Matthias Münch. Ich weiß gar nicht, ob der auch fastet.